Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit... Ja, hallo Tobias, wir haben uns auf das Du geeinigt, deswegen, ne, also eben klar, mal kurz im Vorgespräch. Und du hast Hilda Hasenherz geschrieben. Ein total warmherziges, tolles Kinderbuch. Also mir hat das total gut gefallen. Ich krieg schon wieder Gänsehaut, nur darüber, wenn ich darüber rede. Und wann kam denn so die Idee zu Hilda Hasenherz?
Das war so ein Herzenswunsch von mir, einmal ein Buch zu schreiben, in dem nur Tiere die Hauptrolle spielen. Als ich meiner Tochter nämlich diese Bücher vorgelesen habe, so Bücher wie Latte Igel oder Ein Freund wie kein anderer, habe ich gemerkt, wie sie das begeistert hat, in diesem Kosmos der Tiere zu bleiben. Und da habe ich lange überlegt, welche Geschichte könnte ich erzählen? Eine Geschichte von Mut und von Freundschaft, wo nur Tiere eine Rolle spielen. Und ich habe dann gemerkt, ich würde gerne eine Geschichte schreiben, wo ein Tier, das eigentlich eher ängstlich ist, plötzlich großen Mut hat. Und da lag es natürlich total nah an die sogenannten Hasenfüße und die Kaninchen und Hasen, die immer schnell weghoppeln, wenn es gefährlich wird, an die zu denken und dann einen Helden zu haben. Und weil ich das natürlich meiner Tochter total gerne vorlese, muss es natürlich eine Heldin werden. Und so ist es zu diesem mutigen Hasenmädchen gekommen.
Ja, also Hilda ist total mutig, ist ein bisschen anders wie ihre beste Freundin. Und sie ist einfach, aber sie hat das Herz am rechten Fleck. Also sie will probieren, sie will immer ein bisschen probieren. Sie will immer gucken, wo kommt das Licht her und stellt immer alles in Frage. Ist das so auch bei deiner Tochter so?
Ja, ein wenig schon. Also ein bisschen Ähnlichkeit haben die beiden schon. Das Buch ist ja auch meiner Tochter gewidmet und die ist auch eher so ein bisschen sanft und schüchtern und guckt sich alles mal an, aber hat diese große Sehnsucht auch nach der großen, weiten Welt. Ich glaube, das haben die meisten Kinder. Und ich habe mir dann vorgestellt, wenn wirklich diese kleinen Hasen oder Kaninchen da unter der Erde leben und noch nie die Oberfläche der Erde gesehen haben und noch nie das Sonnenlicht gesehen haben und immer nur gehört haben, es soll da eine Sonne geben, es soll da einen Mond geben und dann plötzlich das zum ersten Mal sehen, so wie Hilda in der ersten Szene, wo da dann das Mondlicht durch das Loch in den Gang fällt, was für eine unglaubliche Faszination das dann für die hat, dort mal hinzugelangen, auch wenn es verboten ist.
Ja, also sie guckt, wie sie da hochguckt, das ist so richtig schön gemacht. Da habe ich mich sowieso gefragt gehabt, wie ist es eigentlich so mit Vera Körting? Vera Körting heißt die Illustratorin. Verena Körting. Wie war das so, mit ihr zu arbeiten?
Also Verena war mein absoluter Wunschkandidat, meine absolute Wunschkandidatin für dieses Buch. Denn ich kannte ihre Illustrationen von anderen Büchern und vor allem, wenn es um Tiere geht und um Wald geht. Und bei diesem Buch habe ich dann einfach von Anfang an gesagt, ich möchte das gern mit Verena zusammen machen. Und wir haben schon uns überlegt, wie können wir das alles machen? Wie kann das alles aussehen? Welche Farbgestaltung hat die Erde, also die Welt unter der Erde? Welche Farbgestaltung hat es über der Erde? Und wie sieht es in dem Wald aus? Und das ist tatsächlich ein Buch, das wirklich gemeinsam mit der Illustratorin entstanden ist. Nicht wie das andernfalls häufig so ist, dass erst der Text da ist und dann das Bild. Das ist wirklich gemeinsam gewachsen. Und Verena hat mir Skizzen geschickt zu den einzelnen Figuren. Und ich habe immer, wenn ich was geschrieben habe, habe ich ihr das geschickt. Und so ist es wirklich gemeinsam gewachsen. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man das Buch durchblättert, dass das einfach so eine gegenseitige Einflussnahme und so ein wirklich miteinander gewachsenes Ding ist, Text und Bild. Und das war eine unglaublich schöne Zusammenarbeit.
Ja, also ich finde die Zeichnung total schön. Es ist vollkommen egal, ob das jetzt Rubinius ist, den ich total ins Herz geschlossen habe, Ritter Rubinius, oder ob das die Biber sind, oder, also vollkommen egal. Die sind total warmherzig und total kindgerecht gezeichnet und passen sich unwahrscheinlich gut der Geschichte an. Aber das ist doch auch viel
Arbeit. Ich bin auch begeistert, genau. Ja, es ist viel Arbeit, genau. Aber irgendwie war für alle Beteiligten, also für mich und für Verena, die Illustratorin, und aber auch für Marlin, unsere Lektorin, und für den Verlag, für alle Beteiligten war dieses Projekt einfach ein Herzensprojekt.
Ja, also das merkt man wirklich an jeder Seite. Also das ist wirklich, ich bin ja mittlerweile so ein kleiner Kinderbuch-Fan geworden. Also ich habe ja früher immer so gedacht gehabt, naja, Kinderbücher, ne, sind immer irgendwie gleich. Aber ich finde, die Kinderbuch-Sparte hat mittlerweile echt richtig gewonnen. Und sie haben unwahrscheinlich tolle Künstler, Maler, also Zeichnerinnen, Illustratorinnen und Leute, die Texte schreiben. Und das finde ich einfach echt sehr, sehr spannend.
Und was vor allem auch toll ist an dieser Branche, ist eigentlich alle, die im Kinderbuchbereich arbeiten, ganz egal, ob das die Autorinnen und Autoren sind, Illustratorinnen und Illustratoren und auch in den Verlagen, alle sind total nett. Denn niemand geht dahin für das große Ego, niemand geht dahin für das große Geld. Es ist beides nicht zu holen. Und die, die das machen, haben einfach wirklich Freude dran. Und das ist so ein angenehmes Gefühl. Es ist wirklich eine Arbeitsumgebung, wo man ohne Idealismus überhaupt nicht weiterkommt. Und alle, mit denen man zu tun hat, haben diesen Idealismus. Das ist einfach toll.
Was war für dich der Unterschied jetzt zum Spekulatius, der Weihnachtsdrache?
Bei Spekulatius war es natürlich so, dass sich der Verlag ein Weihnachtsbuch gewünscht hat. Das war von Anfang an die Idee, ein Weihnachtsbuch in 24 Kapiteln. Und ich hatte Lust, ein Buch zu schreiben, wo ein quirliges Wesen in eine Familie kommt und das Familienleben durcheinander bringt und sich mit den Kindern irgendwie verbündet. Und wollte ursprünglich gar kein Weihnachtsbuch machen und habe dann gesagt, ich würde aber gerne irgendwie so irgendein quirliges Wesen, das das Chaos in ein Familienleben bringt und trotzdem warmherzig ist. Und die haben gesagt, ja, gute Idee, aber wie wär's mal mit einem Weihnachtsbuch? Und dann habe ich mehr oder weniger aus Scherz habe ich dann vorgeschlagen, ja gut, dann kommt eben ein quirliges Wesen. Ich hatte immer ein Faible für Drachen. Ich habe gesagt, kommt ein Drache in die Familie und von mir aus macht er das dann halt zu Weihnachten und ist eben ein Weihnachtsdrache. Und ich hätte nicht gedacht, dass die das auch gut finden, diese Idee. Die war so ein bisschen so eine Trotzreaktion von mir, aber ist gut angekommen und so ist Spekulatius entstanden.
Ja, also das war ja mein erster Kontakt jetzt letztens gerade mit dir und jetzt so dann Hilde Hasenherz war dann sofort für mich, war ganz klar, ich will Hilde Hasenherz lesen und ich finde aber, Hilde bringt das Ganze nochmal ein bisschen, die ist nochmal eine Stufe toller, also alles, also runder, wärmer, herzlicher. Weiß ich nicht. Ich kann gar nicht sagen, wo ich da überall. Also ich fand Spekulatius schon toll, weil Spekulatius liebe ich. Ja, das ist einer meiner Lieblingskeksplätzchen in der Weihnachtszeit. Aber Hilda ist nochmal. Ich weiß es nicht, warum. Es ist einfach so. Vielleicht liegt es auch wirklich an dieser ganzen kompletten Zusammenarbeit.
Ja, also die Zusammenarbeit ist auch sehr, sehr schön mit Spekulatius. Von Anfang an habe ich aber natürlich bei Hilde Hasenherz so eine gewisse Poesie und auch eine gewisse Philosophie in das Buch gelegt. Und Hilde sieht ja den Hasen im Mond und fragt sich, ob dieser Hase im Mond was mit ihren Eltern zu tun hat oder ob es vielleicht zwei Hasen sind. Und ich habe ein Jahr meines Lebens in Mexiko gelebt und dort sieht man auch den Hasen im Mond. Die sprechen niemals vom Mann im Mond, sondern immer vom Hasen im Mond. Und seitdem ich das so gesehen habe, sehe ich immer nur den Hasen im Mond. Und das ist für mich auch etwas sehr Persönliches.
Das wollte ich sowieso fragen, wie das jetzt eigentlich zu dem Hasen im Mond gekommen ist. Und das ist jetzt natürlich dann auch wirklich eine richtig tolle Erklärung, auch für mich persönlich, dass das vielleicht auch kulturell, wenn man dann mal in andere Länder guckt, dass da vielleicht der Hase ist oder was auch immer und nicht nur der Mann im Mond.
Genau, in den indianischen Kulturen ist es immer der Hase im Mond und auch in anderen, auch in Asien, weil das der Mond ja auch ein bisschen gedreht ist, wenn man so am Äquator, sich Richtung Äquator bewegt, dann hat der Mond eine andere ist er einfach so ein bisschen gekippt und dann sieht man plötzlich andere Figuren. Und aber auch hier bei uns sehe ich einfach immer den Hasen im Mond und der sollte immer schon mal vorkommen in einem meiner Bücher.
Ja, ist total schön. Also jetzt vor allen Dingen, jetzt da ich das jetzt weiß, ist das für mich jetzt nochmal eine Stufe schöner. Wobei ich habe dann immer so gedacht, naja, dann denkt Hilda, dass vielleicht ihre Eltern in dem Mond da zu Gast sind oder da leben. Und ja, das war so mein Gedanke mehr oder weniger, den ich dabei hatte.
Genau, das ist auch, was ich als Kind, Peterchens Mondfahrt, habe ich natürlich total gerne gelesen und was
ja.
am Mond erleben und so. Und wo der Mann im Mond ja tatsächlich dann eine lebendige Figur ist, auch so ein bisschen unheimlich. Und ich finde, das ist wirklich so eine Kinderfantasie, wer dann wirklich dann dort lebt auf dem Mond. Und da ihre Eltern verschwunden sind, ist das so ein Gedanke, mit dem sie sich tröstet, dass sie vielleicht dort einfach im Mond leben jetzt.
Ja, also das ist, glaube ich, auch so, es hat was Tröstendes. Aber Hilda schöpft auch durch den Verlust auch sehr viel Kraft. Also sie hat eine unwahrscheinliche Power und einen unwahrscheinlichen Mut und denkt immer wieder, dass ihre Eltern auch in der Nähe sind und sie auch beschützen. So hatte ich so mal das Gefühl beim Lesen.
Genau, also die Themen in dem Buch sind natürlich sind schon tiefe Themen. Also es geht um ein Hasenmädchen, das wirklich ganz alleine aufwächst und in so einer ganz schrecklichen Umgebung und ständig belogen wird und das aber alles hinterfragt und sich aus eigenem Mut heraus aus dieser Situation befreit und dann ja auch zurückkehrt und alle diese belogenen und eingesperrten Budelhasen letztlich auch befreit. Und das war mir auch eine wichtige Geschichte zu erzählen, denn Kinder kriegen das ja schon auch mit, dass die Welt nicht so ganz nett und freundlich ist, wie sie sich das vielleicht in ihren Kinderspielen ausmalen und gerade in der heutigen Zeit den Kindern auch den Mut und das Selbstvertrauen mitzugeben, Dinge zu hinterfragen und zu sagen, nein, wir wollen unsere eigenen Entscheidungen treffen. Und natürlich lieben Kinder die Idee von einem Königreich und von Prinzessinnen und Prinzen und so weiter und spielen das auch und ich finde das auch total schön. Aber dass dann am Ende gesagt wird, nein, wir machen das jetzt mal anders, wir wählen jetzt unsere Königin, das war mir auch wichtig.
So eine kleine Demokratie mehr oder weniger.
Genau, und Mitbestimmung, die auch Kinder haben sollen.
Finde ich sowieso immer wichtig, dass man mit Kindern auf Augenhöhe sich also unterhält auch, dass man auch wirklich auf die Gefühle eingeht und nicht nur auf die Gefühle, auch auf die Bedürfnisse von den Kindern und sie nicht einfach übergeht. Und das finde ich auch immer wieder eine sehr, sehr wichtige Botschaft, auch in Büchern oder im Allgemeinen. Könnte man viel noch viel besser machen und wir könnten noch einiges von Kindern lernen, weil Kinder haben einen wesentlich besseren Gerechtigkeitssinn wie manche Erwachsenen.
Genau, und sie hinterfragen auch leichter Dinge oder sind dazu bereit, sich Dinge als möglich vorzustellen, wo die Erwachsenen sagen, das kann doch gar nicht sein. Und diese ganzen alten Geschichten, die erwachsenen Hasen für Legenden halten, für Märchen, nämlich, dass es eine Sonne gibt und dass es einen Mond gibt und dass es ein Leben oberhalb der Erdoberfläche gibt, dass an diese Märchen glaubt Hilda und letztlich findet sie raus, es ist alles wahr. Die alten Legenden sind die Wahrheit und wir werden die ganze Zeit belogen.
Ich fand total schön auch die erste Begegnung zwischen Prinz Lämpchen und Hilda. Das fand ich, das war so, da habe ich so das erste Mal gedacht, boah, wie schön und wie der Prinz Lämpchen mehr oder weniger auch mit Hilda umgeht. Total respektvoll und höflich und der hat glaube ich auch noch eine, für mich so eine Position, wo ich denke, da kann noch was kommen bei zukünftigen Geschichten.
Ganz bestimmt. Ja, ich wollte doch einfach mal einen sanften Jungen zeigen, der so eine ganz andere Facette hat, der einfach so der sanfte Prinz ist und der auch ein Träumer ist und der sich für die Planeten interessiert und der die Natur beobachtet und nicht einer dieser Jungs ist, wie sie klischeemäßig sonst, auch wenn sie als Tiere dargestellt sind, häufig eben in den Kinderbüchern vorkommen.
Ja, wobei das ist ja, ich finde sowieso dieses Klischee-Denken finde ich immer sehr, sehr schwierig. ach, das ist so langweilig. So irgendwie, jeder Mann muss gleich, oder jedes Kind muss, oder jeder Junge muss gleich sein, muss das Gleiche mögen oder sonst irgendwas. Finde ich echt immer so, boah, naja, finde ich schwierig. Und jeder von uns hat so seine eigenen Interessen. Und das kommt auch wirklich bei dem Buch immer wieder wunderbar raus. Und jede Figur hat so sein spezielles Wesen. Ich mag zum Beispiel Eicho total gerne oder Robinius oder Ikromir. Die finde ich total spannend. Oder halt einfach die Biber. Also jeder von denen hat so etwas Herzerwärmendes.
Wie war das ist das Schöne, wenn man, ja, das ist das Schöne, wenn man ein Buch schreibt, in dem nur Tiere vorkommen, dann kann man natürlich diese Eigenheiten der Tiere komplett nehmen und sich zu eigen machen, ohne dass man darauf achten muss, dass es irgendwie realistisch oder sonst wie ist. Und natürlich, wenn man Bücher schreibt, so wie Spekulatius, der Weihnachtsdrache, das spielt in der Welt der Menschen. Und die Menschen dort müssen sich natürlich auch irgendwie wie Menschen verhalten. Und so ein Junge, der sich einbildet, er sei ein Ritter und sich ständig Ritterkostüme überzieht und in so einer altertümlichen Rittersprache spricht, das wäre einfach nicht realistisch als Menschenjunge. Aber als ein Rotkehlchen, der sich für den großen Ritter hält und dann aber ständig von seiner Mutter gesagt bekommt, er soll sich bei Regen doch bitte unterstellen, das kann man mit Tieren machen und das ist für mich als jemand, der schreibt, einfach eine große Freiheit und die habe ich natürlich ausgekostet.
Wobei halt wirklich jeder von den Protagonisten so seine Besonderheiten hat. Also egal, ob der jetzt gut ist oder böse ist, ist ja genauso wie der alte Fuchs Sam Grau. Heißt er doch, oder? Wenn mich alles täuscht.
Genau, ja, also ich nenne ihn Sam Grau, weil sie denken, er sei grausam, aber in Wirklichkeit ist er ja einsam.
Ja, und der hat auch so bestimmte Eigenheiten und das ist, jeder hat so sein Highlight mehr oder weniger und diese Gruppe, ich hoffe, dass ich die nochmal wiedersehen darf. Also diese ganze Gruppe, wie sie da so rumläuft, auch mit dem Sam Grau, finde ich einfach, ja, sollte man lesen, sollte man kennenlernen und es ist einfach schön.
Das freut mich sehr, dass es dir so gefällt und es ist wirklich auch, ich habe ja schon wirklich viele Bücher gemacht, aber es ist wirklich, wirklich für mich auch ein absolutes Herzensbuch. Und die Themen, die drin vorkommen, ich versuche immer den Spagat zu machen, dass es den Kindern gefällt, aber auch den Eltern, denn die Eltern lesen das Buch vor und die Eltern gehen das mit den Kindern durch und reden mit ihnen drüber. Und deswegen ist es wirklich für mich immer wichtig, nicht zu sagen, es ist nur Entertainment für die Kinder, sondern die Eltern können auch was draus ziehen und ins Gespräch gehen mit den Kindern. Mhm. Und so Themen wie älter werden, wie der Fuchs das hat, der darunter leidet, dass er älter wird und nicht mehr gut sieht und einsam ist und sich dann auf so eine Bande von Kindern, sag ich mal, einlässt, die da wirklich plötzlich neuen frischen Wind in sein einsames Höhlenleben da bringen. Das sind auch, finde ich, wichtige Themen im Umgang mit, weiß ich nicht, Oma, Opa oder älteren Leuten, die in den Kinderbüchern, finde ich, häufig zu kurz kommen.
Ja, aber absolut zu kurz kommen. Wie wichtig ist es eigentlich auch, dass Kinder auch heute noch Geschichten vorgelesen bekommen?
Genau, ist sehr, sehr wichtig. Und ich versuche natürlich, die Bücher so zu schreiben, dass sie sich auch gut vorlesen lassen. Wobei bei Hilde Hasenherz, glaube ich, das ein Buch ist, das auch Kinder, die gerne lesen und die sich das zutrauen, auch sehr, sehr gut selber lesen können. Je nachdem, wie weit sie sind im zweiten Schuljahr oder so, sollte das kein Problem sein.
Sollte kein Problem sein, aber ich finde es trotzdem, wenn ich jetzt so zurückdenke, wo meine Oma, mein Opa, meine Mutter, mein Vater mir vorgelesen haben, das sind so bindende Momente. Das sind so, also es hat sich, es, wenn ich nur dran denke, dann geht mir eigentlich das Herz auf. Das war so der erste Kontakt mit Büchern oder es wurde einfach Zeit miteinander verbracht. Das ist für mich einfach Vorlesen auch.
Komplett, genau. Und da gibt es einfach, also als jemand, der auch meiner Tochter einfach viel, viel vorliest, habe ich da so eine Lücke gesehen. Irgendwann gab es die Bücher, die meine Tochter in dem Alter gerne hören wollte, die gab es dann einfach nicht mehr. Und da musste ich es schnell selber schreiben.
Ja, aber wenn man das selber kann und du kannst es ja richtig gut, dann ist das, glaube ich, relativ einfach. Aber es ist so schön, vorgelesen zu bekommen, aber auch vorlesen. Man kriegt da auch eine Gruppe mit ruhig. Kann ich im Übrigen auch sagen, ich habe früher Jugendgruppen geleitet, also Kindergruppen. Und die Jungs waren den ganzen Tag am Rumtoben und dann abends, Ecki, liest du uns vor? Und dann, dann habe ich mich hingesetzt ans Lagerfeuer und habe vorgelesen. Und das fanden sie total toll.
Und das. Ja, das ist wirklich was Schönes.
Und das ist halt einfach so eine Sache. Und ich finde einfach, Hilde Hasenherz kann man überall vorlesen. Man kann es aber auch mal sich vorlesen lassen. Auch vielleicht mal so einen Versuch einfach mal zu starten und sagen, ey, wie wär's, du liest mir heute mal mein Kapitel vor.
Genau, ich habe versucht, das Buch so ein bisschen als zeitloses Märchen auch anzulegen, dass es nicht irgendwelchen Trends hinterherläuft, sondern wirklich in allen Generationen und von allen Generationen gelesen werden kann, weil es einfach eine Geschichte ist, die, ja, ich habe versucht, Herz und Seele reinzulegen und nicht irgendwie was zu zeigen, was zur Zeit, weiß ich nicht, Diskussion ist oder Trend oder so. Und kann mir vorstellen, dass das auch über die Generationen hinweg hoffentlich gut funktioniert.
Ich hoffe es auch. Also ich hoffe das ganz anständig und dementsprechend. Was hast du denn eigentlich sonst noch so geplant? Also Spekulatius wird es wahrscheinlich auch nochmal eine Folge geben, habe ich so, kann ich mir vorstellen.
Ja, ganz genau. Ein neues Buch von Spekulatius ist fertig geschrieben und ich bin jetzt ganz, ganz gespannt auf die Zeichnung von Miller Kerwin, die jetzt auch wahrscheinlich bald kommen und dann wird es auch noch ein Spekulatius Erstleser geben in diesem Jahr, also ein Buch mit Sätzen, die kurz sind und mit großer Schrift, die Kinder einfach, die anfangen zu lesen, selbst lesen können, wo Spekulatius in die Schule geht. Genau, und von Hilde Hasenherz wird es ein zweites Buch geben, das ich sehr, sehr bald anfangen werde zu schreiben und da bin ich auch sehr gespannt, wie da die Reise weitergeht.
Ja, wobei ich jetzt sowieso noch sagen muss, dass auch für Leute, ich arbeite auch sehr häufig mit der Flüchtlingshilfe zusammen oder so, da gehen also immer die Kinderbücher, die gehen immer dann dahin, irgendwann mal Flüchtlingshilfe oder halt einfach, oder ans Kinderherzzentrum, da ging zum Beispiel Hilde Hasenherz hin, bei uns hier zum Kinderherzzentrum und da wird's vorgelesen und oder gelesen, hoffe ich. Und das ist sowieso etwas, was viele Kinder, die noch nicht gut Deutsch können oder noch nicht richtig lesen können, die finden Bilderbücher oder Kinderbücher total spannend und dementsprechend. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes, was ich bekomme.
Das merken wir uns. Wird auf jeden Fall, sobald was kommt, schicken wir es in deine Richtung.
Na, also das geht nie. Also Kinderbücher ist für mich so ein Punkt, wo ich einfach sage, wir müssen Kinder einfach an Bücher gewöhnen und dürfen das nicht vergessen. Weil ich finde Bücher oder Kinderbücher im Allgemeinen, finde ich zum Beispiel gut, dass es, glaube ich, gar nicht als E-Book gibt zum Großteil. Ich weiß es gar nicht. Ich finde einfach, Bücher haben einfach nochmal so einen ganz anderen, gedruckte Bücher haben so oder so nochmal so eine ganz andere Ausdrucksstärke.
Genau, und mit den Kinderbüchern fängt es eben an. Also ob ein Mensch in seinem weiteren Leben gerne und viel liest und diese Kompetenz entwickelt, das entscheidet sich als Kind. Und deswegen sind, finde ich, auch die Kinderliteratur wird häufig so ein bisschen unter ferner Liefen abgehakt. Aber letztlich sind wir, die wir Bücher für Kinder machen, wir sind die Türöffner. Und Menschen, die nicht als Kinder anfangen zu lesen und sich für Bücher zu interessieren, das ist sehr, sehr, sehr schwer, die später nochmal zu kriegen. Und da, finde ich, sollte schon die Literatur für Kinder und Jugendliche vielleicht so ein bisschen mehr Gewicht auch bekommen. Es fängt so langsam auch an, dass sich das Blatt wendet und man nicht mehr so sagt, ach, das sind die Kinderbücher, weil man einfach merkt, die Zahlen in den Schulen sind so hoch von Kindern, die es nicht schaffen, einen Text selbstständig zu lesen oder einen Text zu erfassen, den sie vorgelesen bekommen, dass da schon wirklich wichtige Arbeit geleistet wird in dem Bereich.
Ja, wobei ich halt einfach auch feststelle, dass immer mehr Kinder schon im jungen Alter auf einmal mit dem Handy von der Mama durch die Gegend laufen. Und das finde das so anstrengend. Also, weil die Aufmerksamkeitsspanne ja auch dadurch wesentlich gekürzt wird.
Ja, und was das Handy hat sicherlich tolle Möglichkeiten und so weiter, aber wenn die Kinder nicht lernen, das ist als Instrument, als Werkzeug zu benutzen, um eine Nachricht zu schicken, ein Foto zu machen, was nachzuschlagen, sondern in diese Abhängigkeit von abhängig machenden Apps und so weiter geraten, dann ist es natürlich wirklich schwierig. Und da, glaube ich, hat das Buch, also gerade das gedruckte Buch, genau, das man gemeinsam anschaut und gemeinsam in der Hand hält und das dann wirklich auch, wenn man das Kapitel gelesen hat, auf dem Nachttisch liegt, neben dem Kopfkissen, eine so schöne und beruhigende Wirkung auch. Und dann hat man es gelesen und stellt es ins Regal und kann es wieder rausnehmen und nochmal aufschlagen. Da kann einfach so eine App oder so überhaupt nicht mithalten.
Nein, kann auch nicht mithalten. So, ich glaube, damit beenden wir das Ganze. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlaunch.eu. Euer Markus.